Guten Morgen, liebe Geschwister. Für mich ist das ein großer Gewinn, diese Aufstuhlung hier, weil der Raum sieht richtig voll aus. Obwohl wir nur zu einem Teil hier uns treffen können und nicht als ganze Gemeinde auf einmal treffen uns können, so, aber sieht es aus, als ob fast alle da sind. Und das ist schön. Das ist eine gute Gelegenheit. Und auch wenn es sehr schade ist und wir es bedauern, dass wir die Freizeit, die wir jetzt an diesem Wochenende gehabt hätten, absagen mussten, so freue ich mich aber auch. Also in diesem Leid gibt es auch Freude und die Freude ist einfach darüber, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst doch feiern können und nicht ein Teil in Friulzheim und ein Teil zu Hause an den Bildschirm mit einer Aufzeichnung von einer Predigt. So, wir können gemeinsam heute diesen Gottesdienst feiern, darüber freue ich mich. Und persönlich freue ich mich, da können wir auch weiter im Markus-Evangelium vorwärts kommen. Und von daher gibt es auch Grund der Freude. Wir sind gerade an einem sehr herausfordernden Text im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 13, das ist die sogenannte Endzeitlehre. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den letzten Versen dieser Rede, Verse 28 bis 31. Und dann wollen wir uns heute wieder diesen Versen zuwenden und sie uns gemeinsam weiter anschauen. Lass uns diese Verse gemeinsam lesen, dann wollen wir beten, dass der Jesus Christus durch seinen Geist da uns in alles in seine Wahrheit da hineinleitet. Und das, was er uns sagt und durch seinen Geist in unseren Herzen bestätigt, dass es in unserem Glauben sich festigt und aber auch in unserem Tun wirksam und sichtbar wird. So, lasst uns lesen, dann lasst uns beten und dann wollen wir uns diesen Versen wieder zuwenden in einem Studium. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn ein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, an ihm jedem sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder des Mitternacht oder ob den Handschrei oder frühmorgens, damit ihr nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafen finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Wir beten. Jesus Christus, lass in unserem Herzen diese Wahrheit klar werden. Lass in unserem Verstand sie verankert sein. Herr, dass wir begreifen, was deine mahnenden Worte in diesem Text sind. Sie sind notwendig. Die sind notwendig auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Also bitte ich dich durch deinen Geist, wirklich durch deinen guten Heiligen Geist. Du bist der Lehrer, du bist der Rabbi, uns die Wahrheit zu lehren. Bestätige es, Jesus, in den Herzen derer, die es hören. Und gib Glauben, damit wir glauben können. Gib deinen Glauben, damit wir nach diesem Glauben glauben und leben können. Ich bitte dich das in deinem herrlichen Namen, Jesus. Amen. Vielen Dank, ihr seid schon ein paar Mal aufgestanden und wieder hingesetzt und ich denke, der Kreislauf ist jetzt gut angeregt, genug Blut da, dass wir aufmerksam hören können. Ich möchte mit einer Frage beginnen, so ähnlich wie Markus, beziehungsweise vielleicht mit einem Quiz. Vielleicht ist es besser, das als einen Quiz zu nennen. Ich möchte euch gleich ein paar Namen vorlesen und euch bitten oder euch die Frage zu stellen, was haben folgende Personen, alle folgenden Personen, deren Namen ich gleich vorlese, was haben sie alle gemeinsam? Vielleicht wird der eine oder andere es rausfinden, mal sehen. Der erste, den ich nennen möchte, ist ein Joachim von Fiore. Ist das euch ein Begriff? Habe ich mir schon gedacht, dass es die wenigsten wahrscheinlich, vielleicht ein, zwei Theologiestudenten werden schon was von ihm gehört haben. Es ist ein katholischer Geschichtstheologe, 12. Jahrhundert, also schon ein bisschen her. Deswegen nicht schlimm, wenn ihr es nicht kennt. Der nächste, den denke ich, den kennt ihr, Martin Luther, der große Reformator. Ich denke, der ist bekannt, was ist das, 15. Jahrhundert? Und das, ne, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Da komme ich nie richtig mit. Schon in einem meinen Tests habe ich immer falsch geschrieben. Wenn es hieß 1570, habe ich 15. Jahrhundert geschrieben, steht doch 15. Man hieß da so 16. Jahrhundert. Ja, bin da nicht der Mathematiker. Okay, also Martin Luther ist uns bekannt. Dann Christopher Columbus. Kennst du wahrscheinlich sogar die Jüngeren. Der italienische Seefahrer und Entdecker Amerikas, ja, ist dem einen oder anderen bekannt. Oder, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Michel de Nostradamus, bekannt unter Nostradamus, auch das ist euch bekannt, ein Apotheker, ein Arzt und ein Astrologe gewesen, der Nostradamus. Oder vielleicht der nächste, Johann Albrecht Bengel. Ich denke auch, zumindest den Bibelschülern, die am BSK studiert haben, sollte dieser Name bekannt sein. Es ist einer der führenden und der bekanntesten und den wichtigsten Pietisten des württembergischen Pietismus. Wem der Pietismus nichts aussagt, das ist eine Frömmigkeitsbewegung innerhalb der Landeskirche. Aus dieser Frömmigkeitsbewegung sind viele Gemeinden und Verbände entstanden, zum Beispiel der Gnadenauer Verband oder vielleicht der Brüderbund, der Christusbund heute genannt sind. Kennt ihr die Brüdergemeinde in Korntal? Der eine oder andere kennt sie vielleicht, die ist auch aus dieser Frömmigkeitsbewegung des Pietismus entstanden. Und genau, und das ist Johann Albrecht Bengel, der hat ganze Generationen von Pfarrern geprägt in Württemberg und der ist es so der große Vertreter des deutschen bzw. des württembergischen Pietismus. Ein weiterer Name, William Miller, ist ein amerikanischer baptistischer Prediger gewesen und Begründer der Adventbewegung. Deswegen hat man ihn später als Adventbaptist bezeichnet. Ja, das ist der William Miller. Oder die Ellen Gould White, vielleicht schon mal dem einen anderen schon mal gehört, den Namen. Das war eine Mitbegründerin, auch in Amerika, und eine Mitbegründerin der Siebenten-Tags-Adventisten. Ich sage das jetzt bewusst so genau, Siebenten-Tags-Adventisten. Nach der letzten Erwähnung habe ich, glaube ich, Sieben-Tag-Adventisten gesagt. Dann habe ich sofort eine Nachricht bekommen, das war falsch. Informier dich bitte, wie die Namen richtig heißen. Okay, ich werde dem schuldig, Siebenten-Tags-Adventisten, eine Mitbegründerin. Oder Charles Russell, in der gleichen Zeit ein Mitbegründer der Wachtumgesellschaft und der Internationalen Bibelforschervereinigung. Heute bekannt unter den Zeugen Jehovas. Okay? Lass mich noch einen nennen, das genügt. Ich könnte jetzt so weitermachen und die ganze Predigt euch einfach einen Namen nach dem anderen geben und die Stunde wird vorbei und dann ohne weiteres wäre das möglich. Wim Malgo, der ein oder andere vielleicht gehört, ich bin mir sicher, wenn ihr in eure Bücherschränke mal hineinschaut, würdet ihr vielleicht sogar ein Buch von ihm finden über die Offenbarung oder die Endzeit Israel. Da ist er ganz stark und zwar ist es ein Schweizer Evangelist und Gründer des Missionswerks Mitternachtsrufs. Mitternachtsruf ist euch bekannt? Ja, also das ist der Gründer, der Wim Malgo. So wie gesagt, ich könnte einige Namen noch dazu nennen. Aber was haben all diese Namen und diese Personen alle gemeinsam? So, ich habe bewusst versucht, querbeet mal welche zu nehmen. Nicht nur aus einer Strömung oder so. Was haben sie alle gemeinsam? Vermutlich, ihr ahnt es schon. Ich löse es mal auf. All diese Personen haben nach ihren Berechnungen, Visionen, Offenbarungen, Erleuchtungen den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu verkündigt und angesagt. Und das ist nur ein Auszug von denen, die dann ich noch bis zu Ende der Predigt alles euch noch an Namen nennen würde. All diese haben gesagt, wann Jesus wiederkommen würde. All diese Voraussagen von der Wiederkunft Jesu, also der Zeitpunkte, die sie vorausgesagt haben, haben großen, gewaltigen Schaden angerichtet. Wirklich, einen großen Schaden angerichtet, sowohl bei Gläubigen wie bei Ungläubigen. Bei Gläubigen entstand der Schaden dadurch, dass die in der Nachkunftserwartung Jesu voller Hoffnung waren und dann kamen eben diese Berechnungen und diese Daten und die warteten und Jesus kam nicht und dann kam eine große Enttäuschung. Und die Folge dieser großen Enttäuschung war unter anderem, dass nicht wenige sich überhaupt grundsätzlich dem Glauben den Rücken zugedreht haben und gesagt haben, das ist einfach alles Spinnerei. Und die haben dem Glauben den Rücken zugekehrt, geschweige denn einer anderen Lehre gefolgt. Viele andere hat diese Berechnungen und diese Zeitangaben in finanziellen und materiellen Ruin geführt. Angefangen übrigens bei der Jerusalemer Gemeinde, die alles verkauften und alles hingaben und dann mussten die Gemeinden von außen spenden, damit die überhaupt überleben. Sie haben waren in finanziellen Ruin getrieben. Warum? Weil diese Propheten, und ich sage es bewusst, falsche Propheten, da haben Zeitpunkte vorhergesagt und sagt, Jesus kommt bald, du brauchst dein Geld nicht mehr. Und unter anderem wie Malgo zum Beispiel hat wirklich proklamiert und gesagt, wie kannst du nur mit gutem Gewissen auf deinem Sparkonto Geld haben und Jesus kommt und das dem Antichrist dann überlassen? Also haben die Leute ihre Sparkonten geplündert, haben ihr Hab und Gut verkauft und alles, was sie haben und haben, dann natürlich wem? Ihnen das Geld gespendet. Für die gute Sache, für dieses Missionswerk. So. Alle starben, wie Margo starb, alle anderen starben. Sie waren pleite. Jesus ist nicht gekommen. Der Tag ist da, sie haben das Geld aufgegeben, Jesus ist nicht gekommen. Jetzt standen sie mit leeren Händen. Die Berechnung von diesem wichtigen württembergischen Pietisten Albrecht Bengel, der übrigens nur nebenbei an 2000-jährige Reiche geglaubt hatte, die auf der Erde hintereinander stattfinden würden, zuerst ein Friedensreich, 1000 Jahre, wo die Menschen in Frieden und Harmonie und Glückseligkeit wohnen würden und dann nach diesen 1000 toller Zeit auf der Erde würde eine weitere Zeit der 1000 Jahre mit Jesus auf der Erde dann stattfinden. Er glaubte auch in die Allversöhnung nebenbei, dass danach alle mit Gott versöhnen würden, bis zu den Teufeln und Engeln gefallenen, also war auch ein Allversöhner. Er verkündigte, dass 1836 Jesus kommen würde, 1836. Er starb vorher. Er hat natürlich zuerst die Daten verkündigt, als er noch gelebt hat. Dann kam die Einsicht, falsch berechnet. Ich habe mir mal seine Berechnung angeschaut. Ihr glaubt nicht. Aufgrund von besonderen Visionen, die er dann auch ebenfalls bekam. Es ist so skurril, die Rechnereien, aber er berechnete, dass zu seinen Lebzeiten noch Jesus kommen würde. Kurze Zeit später hat es revidiert und dann hat es nochmal revidiert und auf eine Zeit berechnet, in der er nicht mehr leben könnte. So ist auch nicht schlecht. Kann man sich auch so, kommt man da gut raus. 1836, seine Schüler und seine Nachfolger haben natürlich diese Lehren verbreitet. Und als 1836 oder ja um die 30er Jahre dann wirklich auch in Württemberg und beziehungsweise in Deutschland eine starke Missernte entstand und es so aussah, als ob alles zusammenbricht, haben ganz viele Familien Hab und Gut verkauft, haben alles aufgegeben und sind losgezogen in Richtung Osten. Die sind losgezogen, sind bis zum Kaukasus gekommen. Man nennt sie heute die Kaukasusdeutschen. Und sie sind darum hingegangen, eigentlich wollten sie nach Jerusalem. Ist ja klar, da würde ja Jesus kommen. Aber in Jerusalem haben die Osmanen geherrscht, also konnten sie nicht hin. Also haben sie gesagt, wir gehen halt Jesus jetzt entgegen. Und wenn er vom Osten kommt, dann ab in den Osten und landeten dann in Südrussland. Und der Tag kam, 1836, Jesus kam nicht. Und dann waren sie heimatlos, waren irgendwo in Russland. Große Enttäuschungen breiteten sich immer wieder durch solche Ereignisse statt. Und das ging durch. 1975 eine weitere Berechnung der Zeugen Jehovas. Neben 1914, 1918, 1925 gab es immer wieder neue Berechnungen, gab es eine weitere Berechnung 1975. Sollte Jesus wiederkommen. Die ganzen Familien dieser Glaubensgemeinschaft, wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben ihre Kinder einfach nicht mehr in die Schule geschickt. Die haben sie nicht mehr eingeschult. Ja klar, macht keinen Sinn, Jesus kommt bald, warum doch in die Schule gehen? Wahrscheinlich, die Kinder würden sich heute darüber freuen, wenn die Eltern so denken würden, hey, Jesus kommt bald, die müssen nicht in die Schule. Juhu. 1975 kam, ein Tag vor meinem Geburt, Jesus kam nicht und die ganzen Schüler müssen nachholen. Die Enttäuschung war auch groß. Bis heute, liebe Geschwister, bis heute gibt es unzählige Rechnereien, unzählige Verkündigungen, unzählige Proklamierungen, Jesus wird kommen. Bis heute stehen falsche Lehrer auf und nennen konkrete Daten. Sie reden von Tagen, sie reden von Stunden, sie reden von Monaten, sie reden von Jahren. Vor 3 Jahren, nur als Beispiel, vor 3 Jahren überraschte ein Polizeieinsatz, sie haben einen Anruf bekommen, dass mehrere Wohnwagen in Werner beim Neckar sich auf dem Sportgelände versammelt haben. Und die Polizei ist hingefahren und sagt, was macht ihr hier? Da waren 13 Franzosen da. Kam aus Frankreich. Und dann fragen die, was macht ihr hier? Ja, Jesus kommt heute, 23. September 2017, sollte Jesus erscheinen. Gemeinsam mit vielen Gläubigen aus USA haben sie sich an diesem Tag vereinigt, haben ihre Wohnwagen hingestellt, weil mittlerweile haben sie ihr Gut alles verkauft, haben nur noch Wohnwagen gehabt und warteten am 23. September 2017, ging durch die Nachrichten durch. Hier bei uns, gar nicht weit von hier. Jesus sollte kommen. Der Tag kam und kam nichts. Sie blieben in ihren Wohnwagen. Große Ernüchterung. Immer und immer und immer wieder. Aber das Tragische bei all dem ist nicht nur, dass eine große Enttäuschung bei den Gläubigen entsteht. Das führt dazu, dass nicht wenige Christen sagen, so viel wurde uns gesagt, weil Jesus kommen soll. So viel wurde schon prophezeit. Niemand hat recht. Alles ist falsch. Und sie haben die Nachkunftserwartung verloren. Da ist eine große Enttäuschung, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil sie sagen, das gibt so viel Falsche. Wer hat da überhaupt recht? Und die Gemeinde Jesu lebt in einer Zeit, wo Jesus wahrscheinlich wirklich bald wiederkommt. Wir wissen nicht wann, so viel kann ich euch verraten. Aber die Gemeinde Jesu, das interessiert sie nicht. Sie leben jetzt und hier. Heute wird keiner dran denken, sein Hafengut zu verkaufen, in einen Wohnwagen zu ziehen. Vielleicht aus einem anderen Grund, aber nicht aus diesem. Keine Erwartung. Man lebt heute und hier. Niemand wird seine Sparnisse aufgeben und eine Mission geben. Hey, ich muss meine Rente garantieren. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und das ist die Folge von solchen falschen Berechtigungen. Das hat die geistliche Haltung der Gemeinde in Bezug auf die Wiederkunft Jesu kaputt gemacht. Aber es hat nicht nur Schaden bei den Gläubigen angerichtet, großen Schaden. Das hat auch Schaden bei den Ungläubigen angerichtet. Denn wenn ein Ungläubiger heute etwas über die Wiederkunft Jesu hört, was sagt er? Das sind Spinner. Wenn du dann sagst, Jesus wird bald kommen, guck dich bald um, dann sagen sie, schon wieder so ein, wie nennt man die, Endzeitprophet, so ein Fanatiker. Ich habe mir so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die rumkursieren. Verschwörungstheoretiker, Apokalypsengläubiger. Und ja, die glauben dann Johannes, der dann in seinem Buch dann über solche komischen Endzeit-apokalyptische Ereignisse gesprochen hat. Und jetzt reden die Christen wieder, wenn es Plagen gibt, wenn Corona da ist und wenn die Klimaveränderung, jetzt kommen die ganzen Apokalyptiker wieder an die Tagesordnung. Die Nachrichten, das ist voll wieder davon. Und die machen sich lustig, sie spotten darüber. Ich las einen Artikel von einem Journalisten und ich bin auf diesen Artikel aufmerksam geworden, weil er überschrieben war, und wir sind immer noch da. Das war der Artikel. Und dann geht er durch die Geschichte durch und zählt alles so auf, was alles so prophezeit wurde. Und dann kommt er zu einem spöttischen Ergebnis und zu einem Kommentar sagt, Freunde, guckt euch mal um, wir sind immer noch da. Schaut doch, was alles gesagt wurde. Wir existieren noch. Die Welt existiert, die wird nicht vergehen, Jesus wird nicht kommen, es wird keine Apokalypse geben, wir leben, wir bleiben, bis wir sterben, das war's. Es bleibt alles von Anfang an. Geht mit mir 2. Petrusbrief. Kapitel 3. Petrus hat diese Haltung genau vorausgesagt. Er hat gesagt, genau das wird passieren. Genau das werden die Ungläubigen glauben und sagen und denken. 2. Petrus Kapitel 3. Ab Vers 3. Und zuerst dies wisst, dass in letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so wie von Anfang an der Schöpfung an. So, genau das hat er gesagt, denn von wisst ihr das, dass zuletzt, in den letzten Tagen, in denen leben wir, Spötter kommen werden und genau das sagen werden, wo ist die Ankunft? Ihr redet permanent davon, dass er kommt. Wo ist er denn? Das heißt, es hat diese ganze Rechnerei und Berechnungen und Bezeichnungen von Daten, Zeiten, hat so einen großen Schaden in der Gemeinde Jesu hervorgerufen und genauso das Zeugnis bei den Ungläubigen hervorgebracht. Diese ganzen Rechnereien, viele, viele haben sich da wirklich schuldig gemacht. Lass mich euch etwas wirklich sehr, sehr Wichtiges sagen. Beginnend tut das immer in einer wirklichen, ernsthaften Erwartung des Kommens Jesu. Viele solche falschen Gruppierungen, viele falschen Lehren, viele Sekten, sage ich bewusst, sind so entstanden, dass da wirklich ein sehr frommer und ein sehr ehrlicher Wunsch nach der Wiederkunft Jesu war. Und diese Gläubigen, die haben gefragt und eine Sehnsucht gehabt. Das ist ein natürliches Zeichen eines wiedergeborenen Menschen. Das Kommen Jesu zu erwarten, von Anfang an. Aber der Feind schläft nicht. Und das hat sowohl Jesus in Markus 13 von Anfang an gesagt, es werden falsche Christusse kommen, es werden falsche Propheten kommen und sie werden euch verführen. Und wenn es möglich, sogar die Auserwählten würden dadurch verführt werden. Paulus hat gesagt, dass nach seinem Abscheiden falsche Brüder aus ihrer eigenen Mitte aufstehenden und verkehrte Dinge lehren, um viele hinter sich herzuziehen. Andere Wölfe in Spelzen werden hineinkommen und verkehrte Dinge lehren. Paulus, Petrus, Johannes, Judas, alle lehrten das in jedem Brief, haben wir diesen Hinweis. Passt bitte auf. Wacht. Wacht. Glaubt nicht, wenn jemand es euch verspricht und daherkommt und sagt. Aber ich will es nochmal sagen, es entstand immer aus einer Frömmigkeitsbewegung. Ist es euch bekannt, dass die Zeugen Jehovas zum Beispiel für mich eine klare Sekte, allein nur deswegen klar, weil sie die Göttlichkeit Jesu leugnen. Da brauche ich keine theologische Ausarbeitung, um zu merken, das stimmt was nicht. Dass sie sich am Anfang ernsthafte Bibelforscher genannt haben. Also sie haben es wirklich ernst genommen mit der Forschung der Schrift. Aber wie gesagt, falsche Propheten, falsche Lehrer dringen ein oder stehen auf. Und was machen sie? Sie beanspruchen durch Visionen, durch Offenbarungen, durch Erleuchtungen, den Schlüssel des Tages der Wiederkunft und des Zeitpunkts Jesu jetzt erkannt zu haben. Und sie finden natürlich auf diesem Boden der Erwartung viele, die dann hoffen, ja, denken, ja, vielleicht ist es richtig. Die beanspruchen das sogar in der Autorität Gottes zu tun, was schwierig ist, denn denen zu widersprechen. Und sie locken und ködern viele Gläubige und viele Gläubige laufen dann hinterher und glauben das. Und durch dieses, eine ehrliche Hoffnung, vielleicht kommt Jesus an diesem Tag, öffnet sich eine Tür und eine Tor. Ich sage einfach jetzt bewusst eine Tür, weil das in unserem Text hier ist, eine Tür, auf die wir aufpassen sollen. Öffnet sich eine Tür, in der durch diese Erwartung dann falsche Lehre hineinkommt. Und wenn sie aber mit Visionen und Erleuchtungen und Offenbarungen die Tiefen Gottes erkennen, wie kann dann falsch sein, was sie dann in anderen Dingen lehren? Verführung. Die Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu wird verführt. Viele Gutgläubige, wirklich Gutgläubige, werden in die Irre geführt von den falschen Schlangen, von falschen Aposteln durch die Köder. Ich möchte euch kurz. Ich habe mir echt überlegt, wie viel mache ich in der Einleitung dazu. Und ich könnte so viel dazu sagen. Und ich habe bis gerade gebeten, Jesus, wie viel darf ich sagen? Ich möchte euch kurz ein Muster aufzeigen. Und wenn man das Muster versteht, ich denke, da sind wir auch in der Lage, jede Gemeinde oder jede Strömung oder jede Sekte oder jedes Sonstiges prüfen zu können. Weil diese Muster sind sehr ähnlich, sie sind vergleichbar, die tauchen immer in gleicher Art und Weise auf. Ich möchte euch also kurz ein Muster vorstellen. Es gibt einen Auslöser. Meist ist das eine Zeit, in der Katastrophen passieren, Plagen passieren, Umwälzungen in der Politik, in der Geografie, in Geologie, Seuchen, Pandemien oder Erweckungen. Das sind meist solche Zeiten. Und versteht ihr, warum ich heute darüber rede? Wir leben in solchen Zeiten. Solche Zeiten ist der Nährboden für falsche Lehrer. Das löst in jedem, und bei uns doch auch eine Nachkunftserwartung aus, oder? Man denkt, guck mal, die Welt geht unter, geht moralisch den Berg ab, geht sozial, wirtschaftlich, geologisch, geografisch, wirtschaftlich, politisch, die Welt verabschiedet sich gerade. Was erwarten wir? Jesus kommt bald. Ganz ehrlich, ich tue das. Das löst in uns aus. Und es gab immer solche Zeiten, in denen die Menschen dachten, jetzt geht's los. Das führt sofort falsche Propheten auf den Plan. Der Feind nutzt sofort solche Zeiten, um genau das zu tun. Er schickt falsche Propheten und sagt, oh, ich habe eine Vision. Ich kann euch sagen, wann Jesus wiederkommt. Und sie kommen mit Berechnungen, mit Daten, mit Monaten und Tagen und manche mit Stunden. Und sie nutzen das gnadenlos das aus. Und wie gesagt, sie berufen sich dann auf gewisse Visionen, auf gewisse Offenbarungen, die sie dann bekommen haben. Das führt dazu, dass bis zu diesem Datum dann sich viele um diese falschen Propheten sammeln und auf diesen einen Tag warten. Dann in dieser Gemeinschaft der Gleichgesinnten wartet sich besser. Also warten sie gemeinsam darauf. Und was bis jetzt immer stattfand, das hat sich nicht erfüllt. Immer. Es gab keinen Tag, wo man sagt, das hat mal funktioniert. Sonst wären wir heute nicht hier übrigens. Das heißt, es gab immer sofort danach eine Ernüchterung und eine große Enttäuschung. Es wird sogar in manchen von diesen Sekten so genannt, eine große Enttäuschung. Und aus dieser großen Enttäuschung, was passiert da? Geschieht da Buße? Geschieht da Umdenken? Nein, man sagt, oh nein, wir haben uns verrechnet. Sofort kommt eine Korrektur des Datums. Wir haben das Jahr Null falsch berechnet. Wir wissen nicht ganz genau, wann Adam und Eva aus dem Paradies raus sind. Wir wissen nicht, in welchem Jahr Jesus geboren ist. Wir haben die Jahr Null bei ihm dann nicht so richtig verstanden. Und es wissen, wir haben da beim Rechnen ein paar Fehler gemacht. Sogenannte Propheten, die aufgrund von Visionen von Gott eine Zeit bekommen haben, haben beim Rechnen einen Fehler gemacht. Und die gutgläubigen Menschen, sind ja Menschen, fehlen. Also gut, glauben sie ihnen. Dann kommt das neue Datum. Und was passiert? Jesus kommt wieder nicht. Also sagen sie was? Oh, wieder verrechnet. Aber das geht ja nicht lange gut. Irgendwann mal wird man ja unglaubwürdig, wenn man sich ständig verrechnet. Welchem Lehrer würden wir bei Mathe irgendwann mal sagen, hey, wenn du dich ständig verrechnet, ich vertraue dir, dass du mich durch die Prüfung bringst. Man wird unglaubwürdig. Also spätestens dann beim zweiten oder beim dritten Mal hört man auf zu sagen, man hat sich verrechnet. Man braucht einen neuen Lösungsweg. Und wisst ihr, was dann kommt? Und das ist die Gefahr. Bis dahin sagen sie und warten sie alle, Jesus kommt, also zu einem Zeitpunkt. Da ist noch nichts Irrlehrhaftes da drin. Nur bis zu dem Punkt, ich sage es euch, dass man diesen Zeitpunkt nicht kennen kann. Aber jetzt kommt's. Jetzt muss man, um seine Glaubwürdigkeit zu bewahren, was tun? Man muss das jetzt neu deuten. Und dann kommt hin und sagt, Freunde, liebe Gemeinde, liebe Gläubige, wir haben uns nicht verrechnet. Wir haben nur das falsch verstanden, was das bedeutet. Also Jesus ist schon gekommen, aber wir haben es zum Beispiel nicht gesehen. Ach so, er ist heimlich gekommen. Das ist ein Weg. Andere sagen, Jesus ist gekommen, aber wir haben nicht verstanden, dass er nicht auf die Erde gekommen ist. Er ist in den Himmel gekommen, und zwar in das Allerheiligste. Um 1844 ist Jesus endlich mal im Allerheiligsten angekommen. Wir haben das falsch verstanden. Jesus ist nicht zu uns gekommen. Er ist im Allerheiligsten angekommen. Ach so. Und um das ja zu belegen, auch biblisch zu belegen, was muss man? Man muss eine neue Theologie entfalten. Man muss dieses Lehrgebäude ja irgendwie belegen. Man muss diese falsche Lehre irgendwie begründen, denn die Menschen kennen die Bibel. Also beginnt man sich auf Visionen zu verlassen. Man beginnt zu sagen, aber Gott hat mir noch gezeigt, das ist noch nicht alles, was wir von Gott haben. Ja, das ist die Autorität, das ist Gottes Wort, aber es gibt noch mehr. Und Gott hat mir gezeigt, wie wir das hier verstehen sollen. Und dann kommt zu der Schrift, von der man nicht sagt, dass sie falsch ist, kommen Visionen, und die zusätzlich hinzukommen. Und die braucht es, um überhaupt die Bibel richtig zu verstehen. Könnt ihr mir folgen? Das ist die Verführung. Und dann kommt neue Lehre hinein. zusätzlich zu dem, was da steht. Und dann beginnt man, die Dinge in das Wort Gottes hinein. Ach, das bedeutet das. Ja, woher weißt du das? Ich habe eine Vision gehabt. Ach so, okay. Das bedeutet das, das bedeutet das. Und dann wird Dinge in die Bibel hineingelegt. Und man sagt, dazu muss man es deuten. Die Schrift ist dann nicht mehr genug, sondern es braucht zusätzliche Offenbarung. Zusätzliche Propheten, die von Gott begabt, bevollmächtigt sind, die da in der Lage sind, dann all diese Dinge auf einmal, die man sonst nicht erkennen kann, uns zu sagen. Ich könnte jetzt durch all diese falschen Lehren durchgehen und euch dieses Muster anlegen und euch aufzeigen. Lass mich das wirklich ganz kurz an zwei kurzen Beispielen, an drei kurzen Beispielen machen, damit ihr das greifen könnt. Dieser baptistische Prediger, der Adventsbaptist genannt wird, der Miller. Es gibt sogar einen Begriff, die Millerieten, also das sind seine Nachfolger, die dann sich als Gruppierung versammelt haben. Er hat ein Datum berechnet, zwar 1843. Und viele haben darauf gewartet. Aus vielen Gemeinden, aus vielen Baptistengemeinden und anderen Gemeinden strömten, glaube ich, zwischen 50 und 100.000 Leute, sagt man, haben sich auf diesen Tag hin versammelt und gewartet, bis dass Jesus dann kommt. Jesus kam nicht. Und dann hat man gesagt, man hat sich verrechnet. Und hat ein neues Datum ausgerufen, 1844, also ein Jahr später. Man hat das Jahr Null falsch mit rein berechnet, sozusagen. Also 1844 sollte sein, aber Jesus kam da auch nicht. Und dann kam, und in den Adventisten bekannt als die große Enttäuschung. Und da sind viele gegangen. Viele haben den Glauben in den Rücken gekehrt, andere sind in die eigenen Gemeinden wieder zurückgegangen. Und es sind aber einige geblieben. Warum? Weil dann genau das Gleiche getan wurde und man hat angefangen zu sagen, nein, es muss ja stattgefunden haben, es war 1844, aber und jetzt kommt dann die Lehre. Der siebenten Tags Adventisten. Die sagten, Jesus ist 1844 ins Allerheiligste erst eingezogen, um das Allerheiligste von unseren Sünden zu reinigen. Und das fand 1844. 1844 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu, nach dem Zeugnis der Schrift, dass er sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat, dass der Vorhang weggeht, dann, dass er ins Allerheiligste gegangen ist und für uns die Erlösung vollbracht hat, ne? Heißt es, Jesus ist jetzt in dem Himmel, überlegt man, und reinigt gerade jetzt das Allerheiligste für uns. Und wenn er fertig ist, kommt er erst. Dann heißt es, in dieser Zeit geschieht ein Untersuchungsgericht. Das heißt, er prüft jetzt jeden einzelnen Gläubigen auf seine Sünden. In dieser Zeit, wenn er fertig ist mit der Prüfung, kommt er wieder. Von welcher Sünde, die Hauptsünde, nach der er immer prüft, ob wir den Sabbat halten oder nicht. Daran, das ist die Hauptsünde, an der die Prüfung stattfindet. Und dann wird behauptet, dass diejenigen, und das alles auf Visionen begründet, dass diejenigen, die den Sabbat nicht halten, es kommt eine Zeit, dann wird es per Gesetz verboten sein, den Samstag als Sabbat zu heiligen. Und diejenigen, die dann trotzdem sich weigern, das sind die echten Gläubigen. Die werden den Sabbat heiligen, sogar bis zum Tod, die werden umgebracht werden. Aber all die, die den Sonntag heiligen, die Heiligung des Sonntags als Sabbat ist das Zeichen des Antichristen. Und all die, die das tun, werden nicht gerettet. Muss ich euch das beweisen, dass es nicht aus der Schrift ist? Und das... All diese Lehren kommen hinein und die haben eine Prophetin, das ist diese Ellen Goodwight, hatten eine. Mit 17 Jahren bekam sie ihre erste Offenbarung, erste Vision. Sie war anscheinend im Allerheiligsten ihrer Vision und hat gesehen, dass Gott ihr die Bundeslade und die 10 Tafeln des Gesetzes gezeigt hatte und um das Gebot der Sabbatheilung war ein riesen leuchtender Schein. Und damit hat Gott ihr gezeigt, das ist das Gebot, das man halten muss. Okay? Was sagt die Schrift? Wenn du ein Gebot halten musst, musst du alle halten. Hältst du eins, musst du alle halten. Entweder alles oder gar nicht. Sie geht so weit, dass sie sagt, dass sogar die Ernährung da entscheidend ist, ob man in den Himmel kommt oder nicht. Und ich weiß, dass die Adventisten da jetzt anfangen und versuchen, das zu rechtfertigen. Und es gibt unglaublich viel dazu. Ich habe mich in diesen Tagen wirklich darauf reingelesen, weil man mir gesagt hat, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Also gesagt, ich prüfe nochmal, was ich gelernt habe. Und ich dachte, hätte ich bloß nicht geprüft. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Und dann heißt auf der Seite, wir glauben, dass Autorität und allein der Maßstab Wort Gottes ist. Auf ihrer Seite heißt es, man kann die Wiederkunft Jesu nicht berechnen. Aber dass ihr Glaube und ihre Überzeugung, ihre Kirche oder Freikirche, wie sie heute nennen, aufgrund von Berechnungen erst entstanden ist. Die Ellen White, ihre Prophetin, neben der Schrift, die sagen, nein, sie ist nur ein kleines Licht, das auf das große Licht hinweist. So sagen sie es. Und dann liest man ihre Auslegung, liest man ihre Bekenntnisse und die sagen, man braucht sozusagen diese Offenbarung von ihr, um die Schrift dann richtig zu verstehen. Die sagen nicht, die Schrift ist falsch. Nur wenn du das nicht hast, kannst du sie nicht verstehen. Ich höre jetzt auf, sonst würde ich zornig. So kommt falsche Lehre Stück für Stück. Warum? Weil man seine Berechnung rechtfertigen muss, die nicht eingetroffen ist. Das Gleiche bei den Zeugen Jehovas, das Gleiche. Nur haben sie andere Daten und andere Theorien, was in dieser Zeit... Aber das Prinzip ist das Gleiche. Noch schlimmer, dass sie... Ja, apostolische, katholische Gemeinde, nicht eine neue apostolische, sondern apostolisch-katholische Gemeinde, hat 1832, auch aufgrund von einer Vision, verkündigt, dass da das Reich Gottes beginnen wird auf Erden. Und darum mussten 12 Apostel eingesetzt werden. Der letzte dann der 12 starb, das Reich Gottes brach nicht ein. Die neuapostolische Kirche, 1951 versprach ihr Stammapostel in seiner Endzeitbotschaft, dass er noch leben wird, wenn Jesus wiederkommt. Er starb, Jesus ist nicht wiedergekommen. Die Mormonen, die Heiligen der letzten Tage, die Mormonen 1835, durch Offenbarung sollten sie in, verzeiht mir, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, in Missouri sollten sie im Staat in den USA das neue Zion aufrichten. Und von dort, von Missouri, soll das sie ausbreiten auf ganz USA und USA würde das neue Zion sein. Sie wurden vertrieben, sie zogen nach Illinois und gründeten dort einen Gottesstaat. Nichts von dem drauf ein. Ich könnte so weitergehen und ich will nicht bei diesen Sondersekten stehen bleiben. Weil manche denken, ich habe das bewusst, ich habe euch viele Namen genannt aus allen Strömungen und Richtungen. Kennt ihr Hall, oder ich spreche mal richtig, Lindsay, egal, das Buch Planet Erde, wohin? Auch nicht. Voll gut. Echt voll gut. Über 20 Millionen Mal verkauft in den 80er Jahren. In so viele Sprachen übersetzt. Dieser Hall hat verheißt, wann Jesus kommt, was Russland alles tun wird. So viele konkrete Verheißungen in evangelikalen Kreisen. Wenn man dieses Buch mal aus dem Regal nimmt und mal durchliest, und die Zeit ist jetzt da, man durchgeht, wie viel hat sich davon erfüllt? Nichts. Ich sprach und habe schon darauf angesprochen, Wim Malgo, der Gründer des Mitternachtsrufs. Der versprach, Jesus würde 1974 kommen. Absurde Theorien hat er gelehrt, absurde Theorien. Die Zeit hat alles Absurdum geführt. Viele hängen dem nach, bis heute. Mitternachtsruf ist ein bekanntes Missionswerk. Wisst ihr was? 1974 kam Jesus nicht. Wisst ihr, was da passiert ist? Meine Frau ist geboren. Das ist passiert. Und jetzt, sorry für die lange Einleitung, was sagt die Schrift? Was sagt Jesus? Ist es kompliziert? Brauchen wir Zusatzoffenbarungen? Brauchen wir Visionen? Erleuchtungen? Zahlenrechnereien? die man denkt, wo sind die schlau gebildet, Hochmathematiker, Astrologen, Amerika-Entdecker? Was sagt die Schrift? Ich lese euch vor. Kapitel 13, Vers 32. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Das ist ziemlich einfach. Es weiß niemand, außer Martin Luther, außer Kolumbus, außer William Allen Rimalgo. Das sind spezielle. Wenn Jesus sagt, weiß niemand, auch nicht Engel im Himmel, außer, soll ich euch nochmal die Liste vorlesen? Auch nicht der Sohn, außer, was für eine Anmaßung gegen die Schrift, gegen Gott. Und dann behauptet man, aber, ja, wir glauben, das ist autoritativ und der Maßstab für unser Leben. Und das ist so ein offensichtlicher Bruch und Ungehorsam. Und das ist nicht nur eine falsche Interpretation, darauf beruht ihr Glaubenssystem, auf dieser Berechnung. Das ist der Gründungstag ihrer Gemeinschaft. Das ist nicht nur einfach ein Irrtum, den man dann korrigiert. Lest mit mir weiter, Vers 33. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Okay? Freunde, ich brauche keine schwierige, keine komplizierte Exegese jetzt zu machen, um euch zu erklären, was es bedeutet. Ihr wisst es nicht. So, ihr wisst es nicht. Ihr könnt es nicht wissen. Jeder, der es versucht, es zu berechnen, irrt und wird irren und kann nur irren. Und wenn jemand kommt und in unserer Zeit, jetzt wo wir alle Jesus erwarten und uns ein Datum nennt, was machen wir? Wir glauben ihm nicht. So, das ist sehr praktisch. Wir glauben ihm nicht. Das ist Verführung. Und da können sie mit Visionen kommen. Da können sie mit Engelserscheinungen kommen. Da können sie mit Offenbarungen kommen. Und mit Zeichen und Wundern kommen und sagen, aber Gott hat mir. Wir jagen sie davon. Wir glauben nicht. Wie kommt es aber, dass trotzdem so viel glauben? Ich habe mir das angeschaut, wie viele Millionen von Menschen diesen Strömungen anhängen. Ich wirklich, mein Herz hat geblutet. Millionen über Millionen Menschen glauben das. Wie viele Millionen von Menschen werden da verführt? Warum glauben die anscheinend doch die Bibel lieben? Wie kommt es dazu? Ich sage euch, erstens, wie kommt es dazu? Der erste Punkt ist Ungehorsam. Es ist ein Ungehorsam gegenüber der Schrift. Der Wunsch nach der Wiederkunft Jesu ist größer als der Gehorsam der Schrift. Der Wunsch, endlich die Schwierigkeiten, den Leidensdruck, die Probleme, die finanzielle Situation, die Krankheit, das Klima loszuwerden und den Coronavirus, ist viel größer als der Gehorsam der Schrift gegenüber. Und ich glaube, dass die Menschen eher leidlos werden wollen, als sie wirklich auf Jesus kommen warten. Sie wollen nicht wirklich Jesus begegnen. Sie wollen das alles hier loswerden. Und wenn man ihnen sagen würde, Herr Kuhn, du kannst auf dem Mars, dann wäre das auch eine Alternative. Dann müsste Jesus nicht mal da sein. Es geht nicht wirklich, dass Jesus kommt und man bei ihm sein wird, weil er ihn liebt und ihn erwartet, weil man ihn glaubt, weil das ist köstlich ist, was es gibt. Es geht darum, ich will hier weg. Ist Jesus eine Fahrkarte? Ja, wunderbar. Das ist nicht rechter Glaube. Das ist Ungehorsam. Ich gehe sogar weiter, das ist Sünde. Das ist Sünde. Der zweite Grund, weil es Verführung ist. Jesus hat gesagt, dass es Verführung ist. Und das ist Verführung. Bis heute ist das Verführung. Ich lese euch zwei, drei Stellen. Geht mit mir in Kolosserbrief kurz. Nein, vielleicht zuerst ins Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7. Ab Vers 15, bekannte Verse. Wisst ihr was, in der Vorbereitung, als mir all diese Verse einfielen, ich sie mir aufschrieb und darüber nachdachte, dachte ich, all die, die mir das jetzt vorwerfen, was ich heute lehre, würden genauso diese Stellen nehmen und sagen, aber hier ist schon geschrieben. Die werden sich auf die gleichen Stellen berufen und sagen, du bist ein Irrlehrer. Ich weiß das. Meine einzige Hoffnung ist nicht, dass ihr mir glaubt. Meine Person oder sonst irgendwas, oder unsere Gemeinde oder unsere Denomination. Darum geht's nicht. Der Geist Gottes wird in euren Herzen die Wahrheit bestätigen. Ob das schriftgemäß ist oder nicht. Das ist meine einzige Hoffnung. Vers 15. Hütet euch aber vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind das reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet sie erkennen. So, und allein die Frucht, was sagt Jesus, woran erkennt man, oder was sagt die Schrift, woran erkennt man einen falschen Prophet? Ist ziemlich einfach, er sagt etwas und es trifft nicht ein, okay? Fertig, ist nicht kompliziert. So, er hat was gesagt, schau, ob es trifft ein, wenn er ein Datum genannt hat, ist es nicht passiert. Was weißt du definitiv? Es ist ein falscher Prophet, okay? Und wenn er kommt, ich habe mich verrechnet, gibst du ihm noch eine Chance? Vers 16, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Distelfeigen, so bringt jede gute Baum gute Früchte. Interessant, jetzt kommt wieder Feigenbaum, gell? Jetzt kommt wieder Baum ins Spiel. Das gleiche Muster. Wir sollen an den Bäumen sollen wir etwas lernen. Das gleiche findet hier auch. Jesus ist ein Vergleich. Ich hieß nicht, wir sollen an Israel lernen. An Bäumen sollen wir lernen. Was sollen wir lernen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Was sagt Jesus? Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr erkennen. Um was geht's hier? Wenn eine Religion, wenn ein Glaube, wenn eine Institution, eine Gemeinschaft auf der Wurzel des Faulen aufgebaut ist, kann es dann gute Früchte bringen? Wenn aufgrund falscher Berechnungen und falscher Lehre diese Gemeinschaft aufgebaut ist, kann dann man später sagen, ja, aber da kann ja was Gutes entstehen? Das ist, was Jesus sagt. Schaut euch genau. Guckt, woher es kommt. Was sind die Voraussetzungen, was sind die Annahmen, was ist die grundlegende Lehre? Ich habe kein Problem, wenn, nur als Beispiel, dieser amerikanische Adventbaptist nach dem zweiten Enttäuschung, also oder nach der zweiten Berechnung 1844, es wieder nicht stattgefunden hat, hat man ja diesen Lösungsvorschlag gebracht. Jesus ist in das Allerheiligste eingezogen, bestätigt durch die Propheten. Er hat sich dann abgewandt, er hat sich öffentlich entschuldigt. Und ist da dieser Lehre nicht mehr hinterher. Zumindest habe ich das gelesen, war nicht dabei. Ich sage, das wäre für mich eine Reaktion. Ich habe gesündigt, habe falsch gerechnet. Ich darf nicht rechnen, ich habe mich hier versündigt. Es tut mir leid, vergibt. Das wäre für mich ein Weg. Das wäre ein guter Boden, oder? Aber daraus eine falsche Lehre zu entwickeln, um seine Glaubwürdigkeit zu bewahren. Und da soll noch was Gutes entstehen? Ich urteile nicht, die Schrift urteilt und sagt, ein fauler Baum kann keine gute Früchte bringen. Egal, wie schön man sie anmalt, egal, wo man dranhängt, Apfel, gesund, Bio. Wenn er faul ist, ist er faul und er ist schlecht. Er ist schlecht. Markus Kapitel 13. Nein, noch eine andere Stelle, Kolosser Kapitel 2. Ich halte das für eine so wichtige Stelle, Kolosser 2. Weil die im Prinzip so klar über diese Dinge spricht, das wäre jetzt unser Brief für die Freizeit gewesen, der Kolosser Brief. Da hätten wir über diese Dinge nachgedacht. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Seht zu, schreibt Paulus, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Passt auf, dass euch niemand verführt durch philosophische Gedankengut, durch Lehren, durch Astrologie, durch was weiß ich, aber nicht Christusgemäß, nicht im Evangelium gemäß, nicht schriftgemäß. Lasst euch da nicht verführen. Und schaut mal, was das bedeutet, ab Vers 16. Jetzt bringt ein Beispiel, ein paar Beispiele. so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Niemand soll euch verurteilen und sagen, hey, wenn du den Sabbat nicht hältst, kommst du nicht in den Himmel. Jesus ist im Himmel und prüft gerade unsere Sünden, ob wir den Sabbat heiligen oder nicht. Niemand soll euch da verurteilen. Versteht ihr das? Steht es da? Ich finde das so klar. Das ist menschengemäß und nicht Christusgemäß. Das ist ein Beispiel. Niemand soll euch verurteilen, was wir trinken oder nicht trinken, essen oder nicht essen. Niemand. Und ich rede jetzt nicht nur vom Schweinefleisch. Dürfen die Zeugen, die siebenten Tags an Südisten, glaube ich auch nicht, gell? Ist ja auch ungesund. Alle Krustentiere nicht essen, glaube ich, und so. Wieder komplett zurück zum Gesetz. Vers 17. Die ein Schatten und künftige Dinge sind, der Körper selbst, aber ist das Christus. Hier geht es darum, dass Jesus Christus, der Körper ist, dessen das Gesetz als Vorläufer, über das habe ich mit euch geredet, ich spare das jetzt. Vers 18. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut. Das ist, die sagt, es ist ihr eigener Wille, das ist, was sie wollen, nicht was Christus will, es ist, was sie wollen. Scheinbar in Demut, in Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches und nicht festhält am Haupt. Wer ist das Haupt? Jesus. Ihm ist wichtig, was in Visionen Engel kommen und sagen ihm Dinge. Und das geht nur um die Befriedigung des Fleisches. Um all diese Personen entsteht ein Personenkult. Denn die sind die Sprecher, die sind die Sprachrohre Gottes, die bekommen Visionen, die werden verehrt. Grundlos aufgeblasen. Vers 20. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch Satzungen, als lebt ihr in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Schaut euch diese Lehren an und die werden euch alles sagen, was ihr tun und nicht tun sollt, was ihr machen und nicht machen, bis eure Ernährung, bis eure Kleidung. Ich kenne eine Frau, die behauptet, an Jesus, an die Bibel zu glauben, aber schart Anhänger um sich und sagt, welche Kleidung sie anziehen dürfen und nicht. Welche Kleidung gute Energie und schlechte Energie, böse oder gute Energie ausstrahlt. Katastrophe. Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit. Versteht ihr? Das sieht so aus, als wirklich sehr weise das Ganze ist. Also wenn ihr die Rechnereien von Bengel anschaut, nicht leicht damit zu kommen, wirklich nicht. Das hat alles einen Anschein an Weisheit. In eigenwilligen Gottesdienst. Also das ist auch eine Form des ihres eigenen Gottesdienstes. Sie üben dann einen Gottesdienst aus. Und in Demut, das ist mit viel Verzicht, mit viel Disziplin, mit viel Hingabe verbunden. Deswegen, guck mal, so fromm, so ernst meinen sie es. Und im Nichtverschonen des Leibes. Die verzichten sogar mal auch auf ein schönes Steak. Nein, da geht's bis ans Äußerste. Sie gehen bis ans Äußerste mit ihrem Körper, sie kasteien ihren Körper. Also nicht in einer gewissen Wertschätzung. Also sagt, von außen sieht das schon mit sehr viel Wertschätzung. Sehr ernst. Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Und jetzt schaut mal, was er sagt. Dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das ist alles fleischlich. Das hat nichts mit Christus zu tun. Nichts. So klar. Eigentlich so klar. Erschreckend aber. Liebe Geschwister, ich habe Mitleid. Mein Herz blutet. Nicht wegen all diesen falschen Schlangen, wegen diesen falschen Propheten, den falschen Lehrern, nicht wegen denen. Wegen den Millionen von den Schafen, die irregeführt werden. Millionen von Menschen, die da anhängen, die diese Verführung, die verführt sind, die nicht Christus gemäß das Evangelium hören können. Da blutet mein Herz. Jetzt komme ich zu dem Text, Kapitel 13. Lasst mich wenigstens einen Punkt machen. Was lehrt die Schrift? Ich mache den Punkt, weil er ziemlich klar ist, ziemlich einfach ist. Ich habe es euch vorhin gelesen. Jesus sagt, von jedem Tag und jeder Stunde weiß niemand, weder den Engel noch der Vater, der Sohn, nur der Vater allein. Ihr wisst es nicht, ihr könnt es nicht wissen. Jesus lehrt uns die Unwissenheit der Zeit, nachdem er uns in den Vers 28 bis 31 gesagt hat, wir sollen die Zeichen der Zeit deuten, das heißt in einer Naherwartung leben, ja. Und ich habe euch gezeigt, was das bedeutet, welche Generation wird das erleben. Wann darf man sagen, ich werde es erleben? Wenn die Sonne seinen Schein nicht mehr geben wird, wenn der Mond nicht mehr seinen Schein wird, die Sterne vom Himmel fallen, dann darfst du dich endlich mal trauen und sagen, ich werde es erleben. Aber Tag und Stunde kannst du immer noch nicht sagen. Ja, kannst du auch nicht sagen. Du kannst nur sagen, diese Generation wird erleben. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn der Himmel und der Kosmos sich auflösen wird, dann kann diese Generation kann damit rechnen. Alle vorher nicht. Erleben wir das gerade? Fallen Sterne vom Himmel? Leuchtet die Sonne noch? Der Mond auch noch? Können wir sagen, wir werden es erleben? Können wir das sagen? Eigentlich müssen alle jetzt sofort in einem Chor sagen, nein, können wir nicht. Und wenn jemand heute kommen würde und sagt, wir können es aber sagen, dann wissen wir Bescheid. Wir können es jetzt nicht sagen. Wir können aber sagen, wir sind 2000 Jahre näher. Wir sind sehr nah, ja, aber wann? Keine Ahnung. Wir können es nicht sagen. Und wer etwas anderes behauptet, der ist nicht schriftgemäß. Und liebe Geschwister, wisst ihr, wie oft ich versucht habe zu rechnen? Nicht versucht habe, versucht wurde zu rechnen. Es gibt so bestimmte Dinge, denkt man, ja, das ist doch so klar, gell? Dann sind Zusammenhänge, man ist sehr versucht, anfangen zu rechnen. Dieser Versuchung muss man sich echt entziehen, muss sich wehren dagegen, sich entscheiden, dieser Sünde sich nicht schuldig werden zu lassen. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Was sagt Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 7? Liebe Freunde, knapp einen Monat später, ein bisschen länger, klar, kommen die Jünger wieder zu Jesus. Nachdem Jesus gesagt hat, man kann es nicht wissen, was ist ihre Frage? Nach dem Zeitpunkt. Es ist schon richtig. Ich verstehe sie. Nicht böse gemeint. So sind wir Menschen. Und darum, bis heute fallen so viele immer wieder drauf rein, weil wir wollen immer wissen, wann es wird. Wir wollen es immer wissen. Wir sind so neugierig. Kapitel 1, Vers 7. Vers 6 lese ich euch mit. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Geht's jetzt los? Also in dieser Zeit, in unserer Zeit, jetzt. Warum fragen sie jetzt? Wie kommen sie jetzt wieder zu der Dreistheit, trotzdem Jesus wieder zu fragen, obwohl er sie vor kurzem, vor einem Monat noch gesagt hat, ihr könnt es nicht wissen. Was ist dazwischen passiert? Jesus gestorben. Jesus auferstanden, oder? Und jetzt ist eine verklärte Gestalt da. Natürlich liegt die Frage, okay, geht's jetzt endlich los? Jetzt ist ein gewaltiges Ereignis passiert, jetzt ist echt einiges anders. Jetzt geht's jetzt los. Okay? Verstehen wir, warum die das fragen? Und schaut mal, was Jesus sagt. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Es steht euch nicht zu. Punkt. Selbst danach gibt es keine Möglichkeit. Das ist eine zweite Stelle, wo jeder eigentlich wissen sollte, rechnen können wir nicht. Und das wusste eigentlich die Gemeinde. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Das wusste eigentlich die Gemeinde, von Anfang an, denn zum Beispiel der Paulus hat das immer gelehrt und in dem Zusammenhang der Wiederkunft Jesu, der Naherwartung, die er auch verkündigte, hat er darüber immer gesprochen. Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeichen die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und hier redet nicht, er kommt heimlich und die wird es nicht sehen. Denn übrigens, wenn ein Dieb da ist, dann weiß man es. Er sagt, es wird überraschend sein. Kündigt sich der Dieb an, er sagt, Willi, am 20. März breche ich bei dir ein. Und zwar in der dritten Stunde. Okay, sei nicht wachsam. Schlaf bitte. Macht es ein Dieb. Darum geht's. Ein Dieb sagt nicht, wann er kommt. Er sagt nicht, übrigens, ich bin ein Dieb, ich komme heimlich. Und du wirst nicht mitbekommen. Eines Tages wachst du auf, dein Hab und Gut ist nicht da. Das ist nicht die Thematik. Die Thematik, der Dieb kündigt sich nicht an. Und darum ist die Botschaft immer welche? Wacht zu jeder Zeit. Wacht, 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 wacht. Ihr habt keine Ahnung, was passiert. Und Paulus sagt es über die Zeiten und Zeitpunkte. Ich muss euch eigentlich doch gar nichts sagen, gell? Ihr wisst doch schon Bescheid. Ihr habt keine Ahnung, was passieren soll. Das Einzige, was ihr wisst, lebt als Kinder des Tages. Es ist sehr klar. Und dann kommen manche zu dieser Schlauheit, unglaubliche Erkenntnis, wahrscheinlich durch eine Vision und Offenbarung. Jesus sagt in Markus 13 nicht, von dem Monat und dem Jahr wisst ihr nicht. Er sagt nur, von dem Tag und Stunde wissen wir nicht. Also, wir können Monat und Jahr wissen. Überlegt mal, das ist die Argumentation. Aber redet Jesus hier von dem Tag und Stunde als einen Zeitpunkt? Von was für einem Tag redet er? Geht mit mir nicht jetzt, würde ich mit euch jetzt durchgehen, Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 2. Petrus, Offenbarung, nur als Beispiel, durchgehen durch die Stellen. Und immer wenn es darum geht, dass Jesus kommt, und übrigens auch immer wie ein Dieb heißt es, an jenem Tag, der Tag des Herrn, der Tag der Wiederkunft, der Tag der Ankunft, der Tag Gottes. Es ist immer die Rede von einem Tag. Die Sonne wird unterscheiden nicht geben. Es ist immer die Rede von dem Tag. Jesus sagt, von dem Tag habt ihr keine Ahnung. Er sagt nicht, von dem Datum habt ihr keine Ahnung. Hier geht es um den Tag. Ihr wisst nicht, wann dieser Tag der Ankunft Jesu kommt. In Offenbarung 3, Vers 3, könnt ihr prüfen, ich sage es euch noch, sagt Jesus an die Gemeinde, wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde ich komme. Er redet da nicht von einer Uhrzeit. Er redet von der Stunde. Zum Beispiel, Jesus sagt, Vater, du hast mich in diese Stunde geschickt. Denn in diese Stunde bin ich hineingekommen. Er redet jetzt nicht, ah, Papa, es ist jetzt 8 Uhr, jetzt bin ich in diese Stunde da. Er redet von einem Ereignis, in dem Fall der Erlösung. Das heißt, wenn Jesus sagt, von jenem Tag und jeder Stunde wisst ihr nicht, dann redet er nicht von einem Zeitpunkt, er redet von seiner Wiederkunft. Ihr habt keine Ahnung, wann ich komme. Und dann kann man nicht sagen, aber er hat nichts vom Jahr und nichts vom Monat gesagt. Nur nebenbei, die meisten, deswegen sagen sie immer nur ein Jahr. Die wenigen trauen sich Tag und Stunde noch dazu zu fügen. Höchstens noch Monat, 23. September 2017. Schwierig. 23. September, Tag. Wahrscheinlich um 12 Uhr nachts. Stunde. Liebe Geschwister, die Schrift ist so, so klar. Und zum Schluss, aber wie kann das sein? Was sagt Jesus? Von jeder weiß weder der Engel, gut, das ist okay, oder? Der Engel, die wissen es nicht. Die Engel sind nicht allwissend. Übrigens, wir wissen bestimmte Dinge sogar mehr wie die Engel. Denn die begehren das zu sehen, was wir sehen. Petrusbrief, gell? Könnt ihr euch erinnern? Sie lernende Wesen. Es sind keine allwissende Wesen. Gott ist nur der Einzige, der allwissend ist. Aber wenn es heißt, nicht der Sohn, aber Jesus ist doch allwissend, oder? Er ist doch Gott. Das ist die Stelle, die meisten, die nicht an die Göttlichkeit Jesu glauben, nehmen und sagen, aha, ihr irrt und eure Bibel stimmt nicht. Weil hier steht, Jesus weiß es auch nicht, dann kann er nicht Gott sein. Haben wir ein Problem damit? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Die Antwort ist ziemlich klar. In der Menschwerdung hat Jesus sich selbst entäußert. Philipper Kapitel 2. Er legte die Göttlichkeit ab und wurde wie wir, wie Menschen. ich will, dass ihr das wirklich begreift, glaubt und festhaltet. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er die Knechtsgestalt angenommen. Und obwohl er Gott war und alles aus seiner eigenen Kraft tun konnte, alles aus seinem Wort machen konnte, alles aus seiner Allwissenheit wissen konnte, hat er auf diese Göttlichkeit nicht zugegriffen, sondern freiwillig abgelegt. Und alles, was er tat, was er sagte, dachte, machte, hat er allein aus der Vollmacht und der Kraft des Vaters getan. Er hat gesagt, Vater, was muss ich morgen tun? Vater, was soll ich sagen? Vater, was soll ich machen? Wisst ihr, warum er das getan hat? Weil er dein und mein Leben gelebt hat. Denn das hättest du und ich alles machen müssen, um vor Gott gerecht zu werden. In jedem Gedanken, in jeder Frage, in jeder Handlung, in allem komplett vollständig von Gott abhängig zu sein. Und nicht selbst zu wissen, sondern nur zu wissen, was Gott weiß. Nicht selbst zu tun, sondern nur zu tun, was Gott tut. Nicht selbst zu reden und das zu sagen, was Gott sagt. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das müssen wir tun, damit wir vor Gott gerecht wären. Wer kann das? Jesus kam und hat in Menschgestalt, in der Gestalt der Sünde, genau das getan. Und obwohl er könnte jederzeit, hätte er darauf Zugriff nehmen können, aber in der Menschgestalt hat er selbst das abgelegt. Und wisst ihr, was er damit auch abgelegt hat? Das ganze Wissen des Ratschlusses Gottes. Als er aber in den Himmel ging und auferstand in verklärter Gestalt, was glaubt ihr? Hat er es nicht mehr gewusst? Wer offenbart dem Herrn ist das alles? Wer sagt es ihm? Und sogar Zeitpunkte. Und dann sagt er dem Johannes, schreibe nicht auf. Als Jesus auf der Erde war, Sohn des Menschen, hat er das Wissen abgelegt. Als er aber in das Heiligtum eingetreten und nicht 1844, nach der Auferstehung, hat Gott ihm doch alles gegeben, alles übergegeben, abgegeben, die ganze Herrschaft, die ganze Macht. Jesus ist Gott. Und wer das anzweifelt und das leugnet, da brauchen wir über Daten und Zeitpunkte überhaupt nicht mehr diskutieren. Das ist so offensichtlich. So offensichtlich. Liebe Geschwister, ich bitte euch, wenn der Geist in euren Herzen diese Wahrheit bestätigt, dann bitte ich euch, haltet fest, seid wachsam, haltet allein an Christus fest. Er genügt uns vollkommen. Amen.